Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, also waren schon so viele bewegende Momente. Also die Anja hat ja am Anfang so einen Clip von 2010 gezeigt, FEG Bünde. Anja, damit hat der Heilige Geist mich schon gecatcht, ne? Also das war super bewegend. Gerade wenn man auch so die Zeit dabei sein konnte. Hier, ihr Lieben, das muss man mal ganz deutlich sagen, ne? Die richtigen Früchte, das ganz tiefe Erleben, erlebt man, wenn man lange miteinander läuft. Oder? Das ist doch heftig, oder? So eine Geschichte, die Bilder zu sehen, die Menschen, die Ereignisse. Da kann ich euch sagen, hier werden Leute sein, die von Anfang an dabei waren, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man ein Jahr miteinander läuft. Das ist, lass uns lange miteinander laufen, um die heftigen, die tiefen Geschichten miteinander zu erleben, die einem auch keiner mehr nehmen kann. Wirklich, das hat etwas ganz Besonderes. Also irgendwie 33 Jahre Ehe fühlen sich auch anders an als 3 Jahre Ehe, muss man auch sagen. Ne? Das ist so toll. Das bringt so viel Frucht nachher. Das hat so eine Tiefe. Ja, und dann sieht man solche Bilder und also man kann ja solche Bilder aus unterschiedlicher Perspektive sehen oder auch Lübecke oder uns heute aus unterschiedlicher Perspektive sehen. Aber ich hatte auch so die Perspektive, boah, was war da auch an Scheitern drin? Auch an Lieblosigkeit, aber auch an Liebe und auch wieder Umkehr. Also das ist ja so eine Gemengelage, ne? Weil Liebe ist immer dynamisch. Das können wir nicht einfrieren. Und letztendlich läuft alles drauf hinaus. Also wir hatten ja gerade das Kreisfest, kann ich euch nochmal erzählen. Kreisfest, also in Extertal-Bösingfeld waren die Kreisgemeinden, waren alle eingeladen. Super Programm. Und es war eigentlich vorbei. Man hat sich noch so ein bisschen verabschiedet. Ich stand dort im Foyer, war mit jemandem am Sprechen. Und ich sehe aus dem Augenwinkel einen Mann, den ich glaube schon 7 oder 8 Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Der war mal Mitglied hier. Aus dem Augenwinkel. Wie das so ist, so aus dem Augenwinkel. Man ist ja nicht, das überrascht einen dann so, ne? Da ist man nicht vorbereitet. Man merkt so Augenwinkel und instinktiv drehe ich mich um und sage mit dem Vornamen H, du hier? So, ne? Und dann haben wir uns kurz unterhalten und das war damals eine ganz bewegende Geschichte, muss ich auch sagen. Wir haben auch seine Ehefrau nachher beerdigt, noch als Gemeinde. Und naja, und er hat eine neue Partnerin und dann sagt er zu der Partnerin nach gar nicht lange Zeit, könntest du nochmal bitte weggehen, ich möchte nochmal etwas besprechen. Und dann sagt er ganz kurz, Lust, es tut mir so leid für den Stress, den ich euch bereitet habe, damals. Kann ich euch sagen. Könnt ihr das so nachempfinden? Das war damals wirklich Stress. Das war wirklich Stress. Das war auch ganz unangenehm. Und wir konnten den Stress auch nicht auflösen. Der ging nicht aufzulösen. Das landete in der Trennung. Und er hatte Tränen dabei in den Augen. Kannst du das vergeben? Hey, das sind die Momente. Letztendlich, wir können auf jede Geschichte, es geht immer um Liebe. Es geht immer um dieses harte Ding, dieses großartige, aber harte Ding. Lieben und nicht lieben und neu lieben und hin zum Lieben und, versteht ihr? Ist mir so nachgegangen. Und damit sind wir auch eigentlich bei der heutigen Predigt. Und bei dem heutigen Thema. Weil ich hab ein Vers schon lange gelesen, immer wieder gelesen. Und Mama, ich muss den gar nicht mehr lesen. Dann kommt er mir manches Mal einfach in den Sinn. Der steht in Matthäus 24. Und zwar ist es noch in einer der Abschiedsreden von Jesus. Also Jesus wird kurz darauf gekreuzigt werden, wird auferstehen und so weiter. Ne? So, aber also ist einer der Abschiedsreden mit seinen Jüngern. Und da sagt er, in Matthäus 24, sagt er was auf die Welt, ganz besonders auf die ihm nachfolgen, zukommen wird. Katastrophen, Erdbeben, Kriege, Hass, Geschrei, Verfolgung und all die Dinge, Hungersnöte und so. Und dann sagt er aber auch, ab Vers 11, zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Ich finde, so einen Satz kann man nicht vergessen. Wenn du den einmal gelesen hast, was Jesus prophetisch über die Zukunft und damit auch über uns sagt, das sagt er ja zu mir auch. Denn ich finde, das ist so etwas Heftiges, das kann man nicht vergessen. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Matthäus Kapitel 24 von 11 bis 13. Liebe ist in Gefahr. So, ich habe hier was bekommen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. So, ne? Das ist so eine Gefahrenleuchte, oder? Hier, seht das? So, ne? Achtung, Achtung. Ne? Also, wir fahren auf der Straße, ne? Und irgendwann sehen wir so ein Lämpchen irgendwo auf dem Boden platziert oder so. Dann wissen wir, was machen wir dann? Ja, abbremsen. Wir sofort Bremse runter, vorsichtig gucken, was ist denn hier? Achtung, Achtung, Achtung. Und dann versuchen wir die Lage zu checken. Und wenn es wenn es dramatisch ist, halten wir hoffentlich an und helfen. Und wenn das schon Hilfe ist und es ist nicht ganz so dramatisch, dann fahren wir vorsichtig dran vorbei. Aber hey, es geht, die Liebe ist in Gefahr. Die Liebe ist in Gefahr. Und die Liebe, das wissen wir, die Liebe ist das Größte. Es geht nachher immer um Liebe. Aber das Größte ist in Gefahr. Lest mal Hohelied Kapitel 8, ab Vers 6 und 7. Da heißt es, die Liebe ist eine Flamme Gottes. Und sie ist unauslöschlich. Da können Ströme des Meeres kommen. Und diese Flamme wird nicht ausgelöscht werden. Und dann sagt er, derjenige ist ein Narr. Ja? Denn ich bereit wäre, Haus und Hof zu verkaufen, um der Liebe willen. Es ist das höchste Gut, was wir haben. Und das wissen wir. Und jetzt ist es umso schockierender. Also da heißt es wirklich, Ströme des Meeres können die Flamme der Liebe nicht auslöschen. Und jetzt lese ich hier, die Liebe wird erkalten. Das schockt mich. Wie kann etwas so Mächtiges, sowas Starkes, sowas Großartiges, wie kann das in die Knie gezwungen werden? Wie kann das zum Auslöschen gebracht werden? Es gibt wirklich eine Gefahr. So. Kleine Gefahrenleuchte. Okay, also die Gefahr hier, die ist riesig. Zahlreiche falsche Propheten, zahlreiche falsche Wahrheiten sind, ein anderes Wort für falsche Wahrheiten sind, Lügen. Aber das Problem ist, das sind Lügen, die wir glauben. Und deswegen ist es eine Wahrheit. Zahlreiche, Leute, es gibt nicht eine falsche Liebesbotschaft in unser Leben hinein. Es gibt zahlreiche. Die sind zahlreich. Die lauern an jeder Ecke und Ende. Und sie kommen vor meine Augen. Sie kommen in meinen Gehörgang. Sie versuchen in mein Herz zu kommen. Zahlreiche. Die Gefahr ist riesig. Sie werden viele irreführen. Da steht nicht einige. Viele. Viele, nicht nur ein paar. Es wird ein Megatrend von falscher Liebe geben. Um das mal so, dass wir das verstehen, ne? Megatrend von falscher Liebe. Und die Liebe bei den meisten wird erkalten. Also ich habe das nur zitiert, was Jesus selber prophetisch zu uns sagt. Er möchte uns keine Angst machen. Er möchte nur sagen, die Liebe ist das Größte. Und sie ist in größter Gefahr. Und weil sie das Größte ist, deswegen möchte ich euch darauf hinweisen und ich möchte es euch extra nochmal sagen. Achtet auf eure Liebe. Viele, bei den meisten wird sie erkannt. Es ist ein Megatrend. Megatrend. Das Zweite zum Thema Gefahr, also sie ist riesig. Das Zweite ist, es ist ein schleichender Prozess. Dieses Wort erkalten, was sagt dieses Wort erkalten aus? Ne? Erkalten, das ist so nach und nach. So, ne? Man bringt das Essen heiß auf den Tisch, ne? Den leckeren Spargel, dampft, so das Gemüse ist, Kartoffeln dampfen, das Fleisch, ne? Also, mögt ihr so eine lauwarme Suppe? Ne, also, so heiß. Und dann fängt man, der eine ist noch nicht am Tisch, der zweite auch noch nicht, dann wird 5 Minuten lang gebetet, keine Ahnung, und dann essen und dann ist es kalt. Erkalten ist so, man merkt es oft gar nicht. Man kann gar nicht sagen, man könnte natürlich immer messen, wie viel Grad es jetzt noch hat. Aber es passiert so Step by Step. Man gewöhnt sich so dran. Also es ist ein, er möchte uns sagen, es ist ein schleichender Prozess, dass Liebe in uns droht, dass die Gefahr abzunehmen. Und dieser Prozess geht aus von falschen Wahrheiten. Ich habe das nochmal gesagt, schon mal gesagt, also von Lügen. Habt ihr irgend so eine gesellschaftliche Lüge, die gerade so auf dich mal eingeströmt ist, die du mitgekriegt hast, wo du sagst, irgendwie klingt gut, ist aber falsch? Nochmal. Du bist nur wert, wenn du etwas leistest. Klingt erstmal, ne? Leistungsgerecht verdienen und so. Sag mal, ja, passt doch, oder? Ne? Nach langem, ist doch was Wahres dran. Aber du bist nur, wie oft ist es diese kleine Übertreibung, dieses nur, allein, so, ne? Also diese, natürlich hat etwas mit Leistung und Wert auch etwas miteinander zu tun. Ist doch, ne? Das ist doch, aber nur? Das ist ja total schräg. Ne? Ist doch total schräg. Wie wollen wir miteinander umgehen? Soll das unser Motto sein? Zu Hause, als Ehepaar, jetzt betteln wir uns immer, welcher mehr leistet und wer mehr wert ist. Oder mit den Kindern, wer mehr leistet, wer die bessere Note hat und deswegen besser. Das ist doch total schräg, das ist total zerstört. Man sagt heute toxisch, glaube ich, so, ne? Das ist total toxisch. Da geht jede Liebe bei Flöten, jede Beziehung, auch die Geschwister. Ne? Wenn wir das als Eltern fördern, dann können die Geschwister sich gar nicht mehr lieben. Das geht auch. Auch ihre Geschwisterliebe geht dabei flöten, so, ne? Also das ist so ein. Habt ihr noch gerade ein Beispiel? Nur damit wir verstehen, um was es hier geht. Falsche Wahrheiten. Habt ihr noch was? Okay, dann machen wir einfach weiter. Alles gut. So, also damit fängt der Prozess an. Es kommen irgendwie falsche Wahrheiten in unser Leben. Und hier viele. Ausgehend davon. So, jetzt ist der zweite Schritt ist, dass ich mich von Gottes Wahrheit, von Gott und seiner Wahrheit verabschiede. Das ist der zweite Schritt. Da steht ja hier im Text, und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Das heißt, wir verabschieden uns von Gott. Was heißt eine schleichende Verabschiedung von Gott? Es geht immer um Erkalten, es ist immer schleichend. Was ist eine schleichende Verabschiedung von Gott? Wie kann so eine schleichende Verabschiedung von Gott aussehen? Ach, ist ja nicht schlecht so, ne? Mit Gott, das kann man ja gar nicht sagen. Aber es gibt so viele Wahrheiten heute, ne? Wer will schon sagen, was die richtige ist? So, ne? So eine schleichende, ne? Da kommt andere Wahrheiten hinzu. So, ne? Es gibt so eine Gemengelage. Man nennt das theologisch Synkretismus. Also miteinander wirkt hier etwas. Es wird eben an der Stelle nicht nur Gott, nicht nur seine Wahrheit, sondern auch noch andere Wahrheiten kommen mit dazu. Und das ist eigentlich so ganz sexy für uns. Ne? Das entspricht unserem Zeitgeist. Sowohl als auch. Und wer weiß das schon? Und du überlegst dir das für dich selber. Und wir überlegen uns das auch irgendwann für uns selber. Und mal entscheiden wir, das ist wahr, und in der nächsten Situation entscheide ich, das ist wahr. Und in der übernächsten überlege ich mir das neu, was jetzt gerade für mich war es so, ne? So, ne? Merkt ihr? Man verabschiedet sich so langsam von Gott. Jetzt steht hier aber, das ist ganz interessant, dass die Gesetzlosigkeit, jetzt muss man, also Bibelleser wissen, so Gesetz ist auch nicht ganz unkritisch, ne? Ich kenne da sogar so Leute, die dann immer sagen, sobald man über konkrete Dinge, so Ordnungen redet, sagt er, aber wir wollen nicht gesetzlich werden. Also, habt ihr das schon mal gehört? Ja, und ist da was Wahres dran? Ja, was ist die Wahrheit, die dahinter steckt? Wir wollen nicht, also im positiven Sinne, was könnte daran wahr sein hinter diesem Satz? Es kann nicht nur um Regeln gehen, ne? Sondern, was habe ich, man verabschiedet sich so langsam von Gott und seinem Wort. Also, wenn wir Gott ausklammern, dann haben wir nur noch Regeln und Moral. Ne, das ist nur noch Moral, so, ne? Da kann man sich als Gemeinde, als Christ, als Gesellschaft sich überlegen, was ist denn gut und richtig, ne? Also Moral gibt es immer und Moral ändert sich aber auch immer, ne? Also wie gucken wir heute auf die NS-Zeit? Und damals haben sie begeistert, das deutsche Volk hat begeistert diesen Weg gewählt. Ne? Mittlerweile würden wir die Moral von damals sehr, sehr kritisch sehen, oder? 6 Millionen tote Juden, da sagt doch keiner mehr, das war richtig. Aber damals haben wir das in Kauf genommen. Wie denken wir in 30 Jahren über das Thema Abtreibung? Wie denken wir, versteht ihr? Die gesellschaftliche Moral, ne? Das ändert sich ständig. Und hinterher, das Dumme ist immer nach Jahrzehnten, weil es ja eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Früchte meines Handelns heute, die erlebe ich wann? Ja, selten morgen. Weil es schleichend ist. Wir sind immer noch bei dem Thema. Weil es passiert ja schleichend. Die Auswirkung meines Denkens von heute, was mal irgendwann zu einer Tat wird, was aber irgendwann mal seine Früchte, auch seine negativen Früchte, das kommt ja immer in Zeitverzug. Das ist doch ganz selten, dass man irgendwie sagt, heute ist meine Ehe gescheitert. Sondern, wann ist sie gescheitert? Wahrscheinlich vor 10 Jahren. Ne? Das war der Anfang. Da haben wir nämlich nicht mehr über die Dinge geredet. Da waren wir nicht mehr offen und ehrlich. Da haben wir uns nicht mehr vergeben. Da haben wir angefangen, Themen auszuklammern, weil diese zu schwierig waren. Da war der Anfang. Und nachher scheitert sie. Und das Erkalten. Das passiert immer schrittweise. Das ist Jesus so wichtig, uns mitzugeben, dass wir verstehen, wie das passiert. Das ist erst die Entfernung von Gott und nachher von seinem Gesetz und seinen Geboten. Weil sie auch seine Wahrheit tragen. Jetzt nicht als das Gesetz und Gebote uns retten können. Nein, wer kann uns retten? Jesus, die Beziehung zu ihm, seine Vergebung, gerade eben unser Scheitern. Das Bekenntnis unseres Scheiterns rettet uns. Mal ganz deutlich gesagt, ne? Nicht unsere Leistung, sondern uns rettet, dass wir unser Scheitern bekennen. Das rettet uns. Das ist verrückte Welt. Aber wir reden hier über Gottes Wahrheit, nicht über unsere Wahrheit. So, ne? Und wer das nicht glaubt, so mit diesem Gebot, lest mal nach 1. Johannes Kapitel 4, ganze Kapitel, bis Kapitel 5, Vers 5, Johannes Kapitel 15. Wer mich liebt, sagt Jesus, der hält meine Gebote. Ich weiß, wenn man jetzt so gesetzlich geprägt ist und sagt, oh, nicht gesetzlich, ja, hast du an der Stelle Schwierigkeiten. Ne? Dann ist, aber die Schwierigkeit führt uns in die Irre. Richtig ist es, die Erlösung haben wir durch Jesus. Und jetzt sagt er, was gut und richtig ist. Das heißt, ich übertrage es mal für uns, Liebe wird von Gott definiert. Das ist ein wichtiger Satz. Sagt mal, Liebe wird von Gott definiert. Liebe wird von Gott definiert. Eben nicht durch Gesellschaftssachen. Das ist ein Riesenunterschied. Also, ich hau mal... Ah, nee, sage ich nicht. Doch nicht. Weil es so missverständlich ist. Weil wir so viele gesellschaftliche Prozesse haben, die wir als, wenn du liebst, dann machst du das und das. Dann kannst du jederzeit Sex haben, heiraten, wen du willst, ne? Auch Geschlechter unterschiedlich und so. Das ist Liebe. Ja, aber es ist nicht Gottes Definition von Liebe. Und wir empfinden oft Gottes Definition mittlerweile als falsch. Und die gesellschaftliche Definition der falschen Propheten für richtig. Das fühlen wir. Wir fühlen das Falsche, die Lüge fühlen wir als richtig. Und Gott sagt, das ist verkehrt. Das ist nicht Liebe. So, da müssen wir noch ein bisschen verweilen. Ich glaube, weil da müssen wir noch mal reinkommen. Weil das ist so entscheidend. Wie ist Liebe definiert? Also Liebe in Gefahr. Ey, ich habe heute mal richtig gemalt. Kennt ihr von mir nicht? Ich weiß, es ist sehr, sehr selten, dass ich sowas mache. Aber ich habe mal richtig gemacht, eine Liebe. Okay? Also, und zwar, wir haben ja gesagt, das ist ein Prozess. Liebe gibt es in dem Zustand, heiße Flamme. Die Flamme Gottes, die selbst durch Fluten des Meeres nicht ausgelöscht werden kann. Hohelied Kapitel 8, sage ich nochmal. So, hier, eure Liebe wird erkalten. Total frostig. Und hier gibt es eine Dynamik. Und jetzt müssen wir gucken, wie definiert Gott Liebe? Ja, und auf welchem Level bewegen wir uns? Es gibt nämlich immer unterschiedliches Level. So, wir fangen mal ganz einfach unten an. So, also wo friert Liebe jede Liebesbeziehung ein? Also wo ist sie sofort schockgefroren? Wenn wir was machen? Wir missbrauchen Vertrauen. Jemand hat mir etwas gesagt im Vertrauen und ich sage das einfach weiter, ohne ihn gefragt zu haben, auch nicht um eine Lösung zu haben, das ist immer so nochmal eine kleine Feinheit, sondern um ihn schlecht zu machen vor anderen. Ne? Kommt das raus, ist Liebe sofort eingefroren. Ne? So, nur, dass wir so ein bisschen verstehen, um was es hier geht. Was friert Liebe noch sofort ein? Gewalt. Ne? Es friert sofort ein. Ne? Also wenn wir Gewalt ausüben, Kinder schlagen, Ehepartner schlagen, irgendjemand, und es kann aber auch physische, also nicht nur physische, auch psychische Gewalt kann es sein. Ne? Aus dem wird nie was oder was weiß ich auch immer. Ne? Das friert sofort ein. Ne? Haben wir verstanden. So, jetzt mal heiße Liebe. Heiße Liebe ist was? Machen wir Beispiele, wo Liebe wirklich, die brennt wirklich, lichterloh. Opferbereitschaft. Hammer. Opferbereitschaft. Nicht nur ich helfe dir, sondern es kostet mich richtig, richtig viel. Es kostet mich meine Zeit, meine Kraft. Vielleicht finde ich dich auch gar nicht so sympathisch und trotzdem mache ich es. Bin ich nicht stolz drauf, ne? Aber immer. Also ich opfer richtig, richtig viel. Finden wir das in der Bibel? Opferbereitschaft? Jesus, was hat er gemacht? Gestorben für uns. Wo finden wir Opferbereitschaft in der Bibel? Auf unserer Seite. Opfer bringen. Super. Und da ist genau die Frage, dass die Jünger Jesus fragen, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verletzt, wir haben alles geopfert. Wir sind von zu Hause weg, wir haben unsere Familie für eine Zeit lang zurückgelassen. Wir haben unseren Erwerb für eine Zeit lang aufgegeben, um dir nachzufolgen, was wird uns werden? Opferbereitschaft, ne? Da haben wir das. Das Alte Testament kann man ja so ein bisschen despektierlich sehen, aber das Alte Testament macht unter anderem völlig klar, es geht um Opferbereitschaft. Auf jeder Zweite, das stört uns oft auch. Wir lesen das Alte Testament und denken immer, oh, da wird wieder was geopfert und da muss wieder ein Stier gebracht werden und so die Erstlingsgabe und das ist alles so für uns Opfer, 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 Opfer. Nicht sexy. Aber was eigentlich die Bibel sagen möchte ist, echte Liebe wird dich immer auch gegenüber Gott etwas kosten. Es hat Gott das Leben gekostet, aber auch dich wird es etwas kosten. Zahle den Preis. Es lohnt sich. Ne? Der Opferbereitschaft. In der Alten Testament, ich schweife jetzt ein bisschen ab, finde ich aber trotzdem wichtig, ist ja oft die Erstlingsgabe. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen, ne? Die Erstlingsgabe, ja? Opferbereitschaft kommt hier zusammen mit Priorität. Erstlingsgabe. Das heißt, von wann und von was sollte der zehnte Teil Gott geopfert werden an Einkommen? Als erstes, am Anfang des Monats. Das macht einen riesen Unterschied, ob ich sage, Mario und ich, wir leben einen Monat lang und dann gucken wir mal, was in der Kasse übrig bleibt. Und davon opfern wir. Das ist schon nicht schlecht, aber es ist nicht da. Es macht einen Unterschied, ob man sagt, am ersten des Monats geben wir den Betrag und dann gucken wir mal, was übrig bleibt und mal gucken, ob Gott uns mit dem, was übrig bleibt, segnet. Riesenunterschied, oder? Das ist da. Also ich hoffe, wir kommen so ein bisschen rein. Das ist so, es gibt immer Level, es gibt Niveaus. Womit fängt das hier eigentlich? Also da bewegen wir uns jetzt mal raus. So plus minus null. Was ist das niedrigste Level von wirklich schon mal Liebe? Das niedrigste Level ist, wir treffen uns. Ne? Wir treffen uns, wir machen einen Termin. Hey, hast du Zeit? Ja, willst du, dass ich komme? Ja, komm, wir treffen uns, okay? Was ist next Level von Liebe? Wir treffen uns regelmäßig. Ne? Das ist mit einer Verbindlichkeit. Eben nicht nur ab und zu, ja, das ist schon mal toll. Das ist super. Das ist auch richtig schön. Sollte man nie aufhören. Aber Next Level ist, alle 14 Tage. So, ne? Stell dir mal vor, Marion und ich, wir würden uns vielleicht 5-mal im Jahr zufälligerweise sehen. Ne? Wenn es so ist, ist es so. Also ist auch Liebe. Aber es ist auf einem niedrigen Niveau. Oder ob ich sage, ich komme aus einer Familie, wo das so gelebt worden ist. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da war das so. Ich wusste wochenlang teilweise nicht, wo mein Vater war. Keine Ahnung, wann er wiederkommen würde, ob er also wir wussten immer entweder Norddeutschland oder Süddeutschland. Werfe ich ihm gar nicht vor, es ist alles gut, es ist alles vergeben. Aber um euch so reinzubringen, das ist ja niedriges Level. Next Level ist, wir sind verbindlich. Und wenn ich Marion, ich habe das am Anfang unserer Ehe, das war wirklich schlimm. Ich habe viel gearbeitet, 4 kleine Kinder und Gemeinde, war wahnsinnig viel zu tun. Und dann habe ich oft gearbeitet, wie lange? Bis nachts 1:30, 2:00. So, da wusste Marion aber nicht, wo ich bin. Da hätte ich teilweise bei der Polizei angerufen. Das habe ich aber nicht als lieblos meinerseits empfunden. Im Gegenteil, ich habe doch gearbeitet. Versteht ihr? Also, welcher Lüge ich aufgesessen habe. Ich habe viele Lügen an der Stelle, was Liebe angeht. Das war eine meiner Lügen. Ich habe gedacht, das ist normal. Das ist normal. Bis irgendwann mir jemand sagen musste, ich habe mir Sorgen gemacht. Also, wieso hast du dir Sorgen gemacht? Ich kann es dir sogar sagen, ne, du, ist dein Problem, also vertraust Gott nicht genug. Versteht ihr? Das kann alles passieren. Das kann wirklich passieren. Das liegt mir nahe. Ich kann auf sowas kommen. Aber was ist Gottes Definition von Liebe? Sag ihr doch einfach Bescheid, wo du bist. Sag ihr doch einfach Bescheid. Dann kann sie in Ruhe schlafen. Und wenn sie nachts 1:30 wach wird und die Hand nach da macht und merkt, es ist leer, dann ist es ja gut. Ne? Also, so. Und jetzt geht das immer weiter. Und irgendwann machen wir Soul Talk. Ne, schon ein höheres Level. Nicht nur Smalltalk, sondern Soul-Talk. Irgendwann reden wir nicht nur, sondern ich helfe. Und irgendwann helfe ich nicht nur, sondern es kostet mich richtig was. Und ich räume dem eine Priorität ein. Ich könnte auch was anderes machen, aber ich halte meinen Kalender dort frei und sage, ihr habt's verstanden. Aber ich glaube, Gott ist das wichtig. Ansonsten erkalten wir. Das geht schrittweise zurück. Auch Opferbereitschaft, das muss ich noch sagen. Hier an der Spitze, ich habe schon Soul Talk erwähnt, Opferbereitschaft. An der Spitze geht es darum, dass wir über unsere Verletzung reden, über unseren Schmerz reden, über unser Scheitern reden. Ne? Das wollte ich nochmal sagen, weil ich weiß, in unserem Zusammensein, auch in Kleingruppen und in Dienstgruppen, nimmt das einen ganz großen Bereich ein, wenn es gut geht. Und auch wenn es schlecht geht, dann hat darüber kein Gespräch stattgefunden. Und dann erkaltet das wieder. So, das war mir noch wichtig. Also, dass wir über unsere Schmerzpunkte, dass wir darüber reden können. Und meistens ist das nicht dann mit einem Gespräch getan, sondern das hat dann oft ja einen ganzen Gesprächsprozess, dass wir hinkommen. Aber das ist so. Also, Liebe in Gefahr ist riesig. Die Gefahr ist riesig und es ist immer ein schleichender Prozess, der mit Gesetzlosigkeit, also Entfernung von Gott und seinem Wort einhergeht. Und damit haben wir auch schon die Lösung eigentlich. Wenn man jetzt sagt, wie geht's voran? Hier der letzte Satz, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Hier kommt die Rettung. Für uns. Wir sind alle am Kämpfen. Wir sind alle am Kämpfen. Jetzt kommt hier unsere Rettung. Was müssen wir einfach machen? Standhaft bleiben. Jesus bringt das in einem Satz, dieses riesige Thema, in einem Satz auf den Punkt. Wir bleiben einfach bei Gottes Definition. Wenn Gott sagt, so ist es richtig, ihr wisst mich, da bin ich auch leidenschaftlich, mein Berufsfeld ist auch immer Gemeinde, ne, dass ich sage, wir machen, Gemeinde besteht aus Kleingruppen und Gottesdienste, oder? Warum habe ich das? Weil es Teil der Ordnung Gottes ist. Ne? Also übrigens, das sind Gesetzlosigkeit oder Gebote. Gebote muss man jetzt nicht nur sehen, also darf man nicht so verstehen, Gott hat gesagt, du musst jeden Sonntag in Gottesdienst gehen. Da habe ich ein Gebot. So, nein, so ist Gottes Wort nie zu verstehen. Das macht er auch mal, wenn es wirklich nötig ist und wir also ganz klar sagen, komm Lutz, jetzt don't do it, ne? Und dann gibt's ganz klar. Aber so redet man ja nicht mit seinen geliebten Kindern. So, man sagt denen, was gut wäre. Versteht ihr? Und als Gemeinde entsteht Apostelgeschichte 2, was machen sie? Wie, sind zusammen Apostellehre. Ja, warum Apostellehre? Damit die Lügen der falschen, Weisen der anderen Propheten aufgedeckt werden. Und es wird uns gegen den Trend, gegen den Zeitgeist bürsten. Das ist immer so ein bisschen, will ich jetzt nicht oder so, ne? Also, so. Und nachher trifft sich die Gemeinde in Kleingruppen, in den Häusern und im Tempel, in Gottesdienst. Deswegen sagen wir, willst du was Gutes tun? Ne? Komm in Gottesdienst, ihr macht das. Kommt in eine Kleingruppen, ihr macht das. Ist super. Und dann fängt das Thema an. Dann arbeiten wir zusammen. Ne? Dann sind wir sofort in diesen Prozessen. Also einfach, es gibt Ordnungen Gottes. Und mein Leben ohne Gott war doch ein Riesenchaos, weil ich gar nicht wusste, was richtig und falsch war. Das war doch der Horror, Damon, ne? Wenn man nicht weiß, was richtig und falsch ist, das ist doch der Horror. Ich wusste es nicht. Ich kannte Gott und sein Wort nicht. Ich habe immer alles probiert. Habe ich mal mit der Frau probiert, dann habe ich mal so probiert, dann mit Selbstbefriedigung, dann mit Pornos. Irgendwas probiert. Was war das Ergebnis? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Zerstörung meiner selbst von Beziehung. Es war doch alles. Was war das? Eine Erlösung, eine Rettung, dass ich irgendwann Gott kennengelernt habe. Und der hat mir gesagt, Lutz, das nicht ist wirklich verkehrt. Mach es so. Warte mit dem Sex bis zur Ehe und so und so die ganzen Dinge. Das kann man sich immer fürchterlich aufregen, ne? Weil der Trend sagt immer was anderes. Aber Gott bleibt da ganz. Er sagt, Lutz, willst du glücklich werden? Mach es so. Wenn du scheiterst, ich bin auch dabei gescheitert, gibt's Vergebung. Übrigens, wer liebt viel? Wem viel vergeben wurde. Was ist die Bedingung eigentlich, wie komme ich mit Gott in Kontakt? Ich bringe ihm meine Schuld und meine Vergebung, nicht meine Leistung. Im Gegenteil, genau das andere. Weil ich sage das deswegen, es geht, wie komme ich in Liebe rein? Wie wird dieses Feuer wieder angefacht? Durch Vergebung. Ich gebe Gott Recht und sage, ich bin Unrecht. Aber ich will seinen Willen wissen. Und ich lese in der Bibel und ich grab danach und ich rede mit anderen Leuten drüber und so. Ich will es wirklich wissen. Ich will wissen, was Gottes Ordnungen sind für mein Leben. Wo wirklich Glück und Heil ist. Wo wirklich Liebe ist. Und auch wenn das gesellschaftlich der Megatrend ist anders. Das sagt Jesus uns. Nicht zu jeder Zeit, nicht immer gleich, nicht für jeden zum gleichen Moment. Es gibt ganz viele schöne Dinge auch in unserer Welt und Umwelt. Aber die Liebe ist wirklich in Gefahr. Okay, also es gibt doch eine Warnleuchte, ne? So Liebe als Warnleuchte. Wo hatten wir sie denn? Hier so, ne? Und dann habe ich gedacht, da ist irgendwie, man könnte auch Liebe so als Disco-Kugel sehen oder so, ne? Irgendwie, hey, das macht Spaß. Lass uns die Verbindung immer wieder mit Gott und Jesus suchen und wirklich gucken, was von ihm her, wie er Liebe definiert. Wie definiert er sie? Und dann fängt das Abenteuer an. Bei mir ist es ganz selten so, dass ich sage, oh, im Nachhinein sage ich immer Gott, vielen Dank, dass du mir zeigst, wo der Weg lang geht. Meistens, der normale Weg ist immer, glaube ich nicht. Will ich nicht. Machen die anderen auch nicht. Finde ich unvernünftig. Unbequem. Unbequem, ne? Also ich bin ja schon ein paar Jahre Pastor und in Lübeck, weil das ist so ein bisschen schmerzfreier, weil das nicht eure Zeit ist, da haben wir viel Wachstum erlebt und immer viel mit Lieblosigkeit und auch Liebe und Wiederherstellung und auch Trennung, ne? Und ich habe gesagt, ich wurde immer wieder übers Knie gebrochen. Hat sich nicht schön angefühlt. War es gut? Das war der beste Weg. Was heißt der Beste? Besser wäre es gewesen, wenn es einfacher gegangen wäre. Aber es war richtig. Es tut auch wirklich weh. Aber lass uns einander ermutigen, miteinander ermutigen, wirklich den Willen Gottes zu suchen, auch immer wieder seine Beziehung einander helfen, dass wir nicht in diese Schritte gehen, sondern immer wieder diese Schritte. Und ich habe euch ganz bewusst am Anfang dieses Beispiel erzählt, hier auf dem Kreisfest, dass jemand kommt und sagt, tut mir so leid, dass ich euch so viel Stress bereit habe. Hey, das ist doch ein Riesensieg, oder? Die Liebe siegt nachher. Die Liebe ist so stark. Gottes Liebe, wenn wir es richtig machen, die ist so stark. Die kann durch die Fluten des Meeres nicht ausgelöscht werden. Sie wird den Sieg davon tragen. Wir werden versagen. Michael, werden wir versagen? Versagen wir in der Ehe? Ja. Versagen wir in der Familie? Ja. Versagen wir in der Gemeinde? Ja. Aber wenn wir die Kurve kriegen und einander dabei helfen und auch die Zeit gönnen, die wir manchmal dazu brauchen, ist sie so stark, dass wir als Sieger mit der Disco-Kugel hier vom Platz gehen und sagen, Gottes Liebe, Hammer. Leben, Hammer. Richtig, richtig gut. So, ihr habt noch ein Segenslied für uns vorbereitet, ihr lieben Sänger. Da freue ich mich schon drauf. Ich kenne das nicht. Ich weiß auch nicht, was jetzt. Also ich weiß nicht, was jetzt kommt, sage ich mal. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht nochmal so ein Moment, wo wir uns so auch der Liebe Gottes und auch nochmal der Liebe füreinander öffnen können. und sagen, komm. Ich habe übrigens gedacht, hier hinten so ein paar Sänger zu haben, das könnte ich bei jedem Gottesdienst gebrauchen. Also wirklich, das ist so schön, da noch so ein, wie so ein, ah, das war so ein bisschen wie von dem Lied, was Jenna erklärt hat, dass so Engelschöre von hinten so ein unterstützen. Und also, müsst ihr nicht machen, aber wenn ihr ab und zu Lust habt, mal zu 3, 4, 5 Leute euch da hinzustellen und mitzusingen, also, oder ihr Lust habt, ich glaube, das wäre eine Bereicherung, ne? Man kriegt nochmal einen neuen Schub, nochmal eine neue Berührung. Danke dafür. Und so kann ich dich nochmal segnen mit 3 göttlichen Wahrheiten. Du bist willkommen. Ich sag's nochmal. Du bist willkommen. Bei Gott und Menschen. Du bist wertgeschätzt. Bei Gott und Menschen. Und du bist wichtig. Bei Gott und auch bei Menschen. Geh hin in dieser Wahrheit Gottes. Amen.